Wir studieren noch immer das Leben von König Ahab, dem bösesten König von Israel. Und heute kommt ein zweiter König dazu, der König Josaphat oder Jehoshaphat in manchen Übersetzungen. Es war der König von Juda. Die Herrschaft der beiden hat sich überschnitten und wir werden uns heute einen Krieg anschauen, den sie gemeinsam geführt haben und nächstes Mal dann das Leben von Josaphat studieren. Ahab wird abdanken, wird sterben in der Schlacht, die wir heute ansehen. In Vers 1 im Kapitel 22 lesen wir, und sie verhielten sich 3 Jahre lang ruhig. Es war kein Krieg zwischen Aram und Israel, also zwischen den Syrern, Ben-Hadad, der Syrerkönig, und Ahab, den König des Nordreiches Israel. Vor 2 Wochen im Kapitel 20 haben wir gesehen, wie die beiden sich bekriegt haben. Die Syrer Ben-Hadad gegen Ahab und Israel. Und wir haben gesehen, wie Gott dem Ahab, obwohl er so böse war, geholfen hat gegen seinen Feind. Ahab hat Ben-Hadad Gnade gezeigt und dafür hat er Ben-Hadad gesagt, ich gebe dir dafür die Städte, die mein Vater erobert hat von dir, ich gebe euch die zurück an Israel. Aber scheinbar hat er das nicht getan, zumindest hat er nicht alle zurückgegeben. War nicht wirklich so dankbar. In Vers 2 lesen wir, aber im 3. Jahr, da kam Josaphat, der König von Juda, zum König von Israel herab. Die haben sich verschwägert, die beiden, werden wir noch später lernen. Der Josaphat hat eine Tochter von Ahab, seinem Sohn, zur Frau genommen. Und so haben sie hier eine glückliche Familie. Vielleicht war Josaphats Herz oder sein Anliegen, dass die beiden Reiche, das Nordreich und das Südreich, wieder versöhnen, vielleicht wieder so zusammenkommen. Aber war natürlich keine gute Idee, sich mit Ahab zu verschwägern und zu verbünden. Da kommt nie gute Frucht draus, wenn wir uns mit bösen Menschen, mit Leuten, die Gott nicht lieb haben, verbünden und so eng zusammentun. Der Josaphat war ein guter König eigentlich, war ein Mann, der eigentlich ein Herz hatte für Gott, aber er hatte auch nicht sehr viel Unterscheidung. Er war sehr naiv. Vielleicht in diesen geistlichen Dingen. Und so kommt der Josaphat, vielleicht seinen Sohn oder zumindest seine, für den Sohn werden sie Schwiegereltern, ich weiß nicht, was es für den Josaphat wäre. Auf jeden Fall, er geht hier die Familie besuchen und wo sie so zum Kaffee zusammensitzen, im Vers 3, der König von Israel sagte zu seinen Dienern, habt ihr nicht erkannt, dass Ramoth in Gilead uns gehört? Und wir bleiben still, anstatt es der Hand des Königs von Aram zu entreißen? Und er sagte zu Josaphat, willst du mit mir nach Ramoth in Gilead in den Kampf ziehen? Ramoth in Gilead war eigentlich nicht allzu weit von Jerusalem entfernt, hat sich angeboten. Und Ahab nutzt das gleich aus, dass sie hier verschwägert sind. Josaphat hatte eigentlich ein sehr stabiles Reich, hatte sehr großen Einfluss in der Region und so nutzt Ahab das aus. Und er sagt zu Josaphat, willst du mit mir nach Ramoth in Gilead in den Krieg ziehen? Da sagte Josaphat zum König von Israel, ich bin wie du, mein Volk ist wie dein Volk, meine Pferde sind wie deine Pferde. Okay, hat nicht lang nachgedacht. Und Josaphat sagte zum König von Israel, befrag doch heute das Wort des Herrn. Wäre besser gewesen, wenn er das umgekehrt getan hätte. Ne? Erst den Herrn zu fragen und dann zu sagen, okay, lasst uns in den Krieg ziehen. Kommt euch das bekannt vor? Euch betrifft es wahrscheinlich nicht, aber mir geht es manchmal so, dass ich drauf losrenne und dann erst im Nachhinein, halt, hoppala, haben wir den Herrn gefragt überhaupt? Es ist besser, wenn wir Gott zuerst fragen und seinen Willen suchen. Da versammelt der König von Israel die Propheten, etwa 400 Mann, und er sagte zu ihnen, soll ich gegen Ramoth in Gilead in den Kampf ziehen oder soll ich es lassen? 400 Propheten finde ich interessant. Vielleicht sind es die 400 Propheten der Asherah, die Elia damals am Leben gelassen hat. Die Baalspropheten, mit denen hat er sich einen Wettkampf geliefert. Aber von den Propheten der Asherah, von den 400, haben wir da nichts gehört. Und offensichtlich hat Ahab noch immer so seine Propheten und die sind angestellt von ihm, die werden wahrscheinlich bezahlt von ihm. Vielleicht sind die ein bisschen flexibler geworden, nachdem sie gesehen haben, dass die Baalspropheten umgekommen sind. Das sind so flexible Propheten, die prophezeien im Namen von wen immer. Wer ist dein Gott? Ja, dann versuche ich den mal zu befragen. So waren ein Medium für alle möglichen Götzen und alle möglichen Götter. Und die haben dem König von Israel immer das erzählt, was er hören wollte. War ihr Arbeitgeber und sie haben ihn nach dem Mund geredet. Und sie sagten, zieh hinauf und der Herr wird es in die Hand des Königs geben. Und dem Josaphat ist da irgendwas ein bisschen komisch vorgekommen an diesen 400 Propheten. Und er sagte, ist hier kein Prophet des Herrn mehr, dass wir durch ihn den Herrn befragen? Herr mit Großbuchstaben geschrieben, Yahweh, den Gott Israels. Da sagte der König von Israel zu Josaphat, einen Mann gibt es noch, durch den man den Herrn befragen könnte, aber ich hasse ihn, denn er weissagt nichts Gutes über mich, sondern nur Böses. Es ist Micha, der Sohn des Jimla. Josaphat aber sagte, der König spreche nicht so. König von Israel hatte 400 Propheten, die ihm nach dem Mund geredet haben. Die haben ihm immer nur das erzählt, was er hören wollte. Und dann gab es offensichtlich einen Propheten, gab mehrere im Land. Wir wissen, Elia war im Land, aber Elia war irgendwie so ein U-Boot und ist immer aufgetaucht, wenn Konfrontation dran war, wenn irgendeine besondere Situation da war. Aber es gab offensichtlich einen Propheten am Königshof, den Propheten Micha, und er war der Einzige, der dem König die Wahrheit gesagt hat. Und Ahab sagt, ich hasse ihn dafür, weil er redet nichts Gutes über mich, sondern immer nur Schlechtes. Ja, wenn man so ein Leben führt, wie das der Ahab geführt hat, dann hat der Herr halt nicht viel Gutes zu sagen. Aber dann hat er diese ganzen 400 Propheten angestellt gehabt und die haben ihm immer nur das gesagt, was er hören wollte. Das erinnert uns dran, was Timotheus uns schreibt über die letzten Tage. Dass die Menschen sich selbst Propheten anstellen wollen werden oder einfach Propheten haben werden, die ihnen nach dem reden, was ihnen passt, die ihnen in den Ohren kitzelt, heißt es dort. Wollen immer die Wahrheit hören, wollen immer konfrontiert werden mit dem Wort des Herrn. Besonders wenn sie in Sünde leben natürlich, wollen es nicht hören. Und es ist traurig, wenn wir an so einen Punkt kommen wie der König Ahab, wo wir sagen, ich will die Wahrheit nicht mehr hören. Ich will nur das hören, was ich hören will. So selektives Hören. Soll schon mal vorkommen, ne? Als Kinder haben wir das immer gemacht. Immer nur das gehört, was wir hören wollten von den Eltern. Ich habe gehört, in manchen Ehen soll es auch so sein. Selektive Wahrnehmung. So hat Ahab das mit Gott gemacht oder mit den Propheten. Micha saß im Gefängnis. Ich hasse ihn, sagt Ahab. Eigentlich hat er ein Problem mit dem Herrn. Aber er hat sein Problem mit dem Herrn, wo Gott ihn zurechtgewiesen hat. Ich meine, mit Gott anlegen geht schwer, also hat er sich halt mit dem Propheten angelegt, der im Namen des Herrn gesprochen hat und hat eigentlich sein Problem mit dem Herrn auf die zwischenmenschliche Ebene umgelegt und hat Hass entwickelt auf den einen Mann, der sich getraut hat, ihm die Wahrheit zu sagen. Sein einziger Freund eigentlich. Wir haben letztes Mal drüber gesprochen, dass es eigentlich ein Freund ist, der dich lieb genug hat, um dir die Wahrheit zu sagen. Und wir alle brauchen solche Menschen. Weil manchmal sind wir blind, manchmal bin ich blind und ich sehe nicht klar. Und ich brauche Geschwister, die in mein Leben sprechen. Gerade, wenn es darum geht, mich zurechtzuweisen. Und das ist ein schlechter Punkt oder eine traurige Sache, wenn wir wie Ahab an den Punkt kommen, wo wir denken, mich kann niemand zurechtweisen, ich will nur das hören, was ich hören will. Und wenn mir jemand was sagt, was ich nicht hören will, dann kommt er ins Gefängnis. Oder ich wende mich von ihm ab. Ich bringe die Stimme des Herrn zum Schweigen. Das ist, was er eigentlich macht. Und weißt du was, wenn du nicht gewillt bist, auch mal was Unangenehmes zu hören oder was Hartes oder was Zurechtweisendes, dann bist du nicht gewillt zu wachsen. Dann kannst du nicht wachsen. Mein Gott sei Dank für die Menschen, die uns lieb genug haben, die sich trauen, in unser Leben zu sprechen und die sagen, hey, da stimmt was nicht. Guck mal, was Gottes Wort sagt und wie du hier lebst. Und wir brauchen das, weil manchmal sind wir blind für das, was wir tun und wir sehen nicht klar. Beispiel, wenn ich mit offenem Hosentürtel da durch die Gegend renne, ja, und ich schaue selten darunter, das fällt mir nicht auf. Ich bin dankbar, wenn irgendein Bruder mich zur Seite nimmt und sagt, hey du, guck mal, mach mal dein Hosentor zu. Und mich nicht rumlaufen lass den ganzen Tag und alle sehen's und alle und keiner traut sich was sagen. Es ist besser, einfach ehrlich zu sein und zu sagen, guck mal, da ist ein Problem. Weil dann kannst du umgehen mit dem Problem. Also wieder, es ist ein wahrer Freund, der sich traut, dir die Wahrheit zu sagen. Und wir sind weise, wenn wir darauf hören und es nicht einfach ausblenden oder nicht hören wollen oder zu stolz sind, einfach zu arrogant sind. Denken, ich bin der König, mein Leben kann keiner sprechen, ich bin der Pastor, mir kann keiner was erzählen. Ich mache, was ich will und ich will nur Ja-Sager. Nee, in den Sprüchen heißt es, durch Rat von vielen kommt weiser Entschluss. Da passieren Dinge. Es ist weise und ich mag das. Ich höre gerne, was die Leute denken. Ja, ich treffe meine Entscheidungen, aber es ist gut. Es ist weise, auf Rat zu hören. Und es ist weise, gerade auch Leute in seinem Team zu haben, die nicht nur immer sagen, ja, ja, sondern die sich auch trauen, ihre Meinung zu sagen. Und gerade wenn sie der Meinung sind, dass ich in eine falsche Richtung laufe oder dass meine Entscheidung nicht weise wäre. Das ist eine gute Sache. Und dann klar, wir befragen den Herrn, das ist das Wichtigste. Und das ist, was Josaphat hier tun will. Also Josaphat sagte, der König spreche nicht so. Da rief der König von Israel einen Hofbeamten und sagte, hole schnell Micha, den Sohn des Jimla. Und der König von Israel und Josaphat, der König von Juda, saßen jeder auf seinem Thron, bekleidet mit königlichen Gewändern, auf einem freien Platz am Toreingang von Samaria. Wisst schon, da haben die Gericht gehalten. Damals in den Stadttoren. Das war der Ort, wo die Leute hingekommen sind, wenn sie Beschwerden hatten. Und man hat Stadttore ausgegraben, wo Sitze aufgebaut waren oder angebracht waren. Und hier in Samaria offensichtlich so Throne. Und alle Propheten weissagten vor ihnen. Also dieser ganze Prophetenauflauf, alle 400 vielleicht. Und Zedekia, der Sohn des Kenana, machte sich eiserne Hörner und sagte, so spricht der Herr, mit denen wirst du die Armee niederstoßen, bis du sie vernichtet hast. Also, gute Schauspieler hier, Riesendrama. Hörner. Und ebenso weissagten alle Propheten, indem sie sagten, zieh hinauf nach Ramoth in Gilead und führe Israel zum Sieg. Der Herr hat es in die Hand des Königs gegeben. Ganz schön überzeugend, oder? Ganz schön überwältigend. 400 Leute, die alle dasselbe sagen, mit Riesendrama und eisernen Hörnern und Theater. Vers 13. Der Bote aber, der hingegangen war, Micha zu rufen, redete zu ihm und sagte, sieh doch, die Worte der Propheten sind einstimmig, gut für den König. Lass doch dein Wort sein wie das Wort eines von ihnen und rede Gutes. Micha, verdirb uns hier nicht die Party. Rede einfach das, was die anderen auch gesagt haben. Wir sind angestellt vom König. Verdirb uns hier nicht unsere Party hier. Micha aber sagte, so wahr der Herr lebt, nur was der Herr mir sagen wird, das werde ich reden. Er war ein wahrer Prophet. Und als er zum König kam, sagte der König zu ihm, Micha, sollen wir nach Ramoth in Gilead in den Kampf ziehen oder sollen wir es lassen? Da sagte er zu ihm, zieh hinauf und führe Israel zum Sieg, denn der Herr hat es in die Hand des Königs gegeben. Offensichtlich äfft er hier die anderen Propheten nach, diese falschen Propheten. Das ist ein bisschen sarkastisch, was er hier tut. Die sagen ihm, sag doch dasselbe wie wir und er tut es. Und ganz offensichtlich sarkastisch, der König erkennt es. Der König aber sprach zu ihm, wie viel Mal muss ich dich beschwören, dass du im Namen des Herrn nichts zu mir redest als nur Wahrheit? Da sagte er, ich sah ganz Israel auf den Bergen zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und der Herr sprach, diese haben keinen Herrn, sie sollen in Frieden zurückkehren, jeder in sein Haus. Ganz schön mutig, Micha hier. 400 gegen einen. Und alle reden dem König nach dem, was er hören will. Aber Micha ist bereit, zum Herrn zu stehen. Zu dem, was Gott wirklich sagt. Mehrheit ist nicht immer richtig. Das ist das Problem in einer Demokratie, wenn die Mehrheit gottlos ist. Mehrheitsmeinung ist nicht immer die richtige Meinung. Und als Christen, unser Maßstab ist nicht, was sagen alle anderen oder was ist die Meinung von den meisten. Unser Maßstab ist Gottes Wort. Wir wollen den Herrn befragen. Gott, was sagst du uns? Wir wissen, was die Welt sagt. Thema Unterhaltung oder Moral. Sex vor der Ehe, Abtreibung, Euthanasie. Wir wissen, was die Welt sagt. Wir wissen, was die Mehrheit sagt, zumindest die veröffentlichte Mehrheit. Wenn man genauer nachfragt, ist es nicht wirklich so. Ich habe meine Diplomarbeit geschrieben über die Fristenlösung, über die Einstellung zur Abtreibung in Österreich. Und wenn man so ganz allgemein fragt, soll Abtreibung erlaubt sein, dann sind 2/3 dafür und sagen ja, aber wenn man genau nachfragt und sagt, ja, soll es erlaubt sein, einfach als Geburtenregelung, da sagt die überwältigende Mehrheit, 90% der Leute sagen nein. Soll es erlaubt sein, aus einfach persönlichen Gründen, vielleicht finanziellen Gründen, nein, auch da ist die Mehrheit dagegen. Das Einzige, wo sich eine Mehrheit findet, ist, wenn das Leben der Mutter gefährdet ist oder nach einer Vergewaltigung. Oder leider Gottes auch, wenn das Kind behindert ist. Es ist traurig, dass in unserem Gesetz ein Unterschied gemacht wird zwischen behinderten Menschen und gesunden Menschen. Ich finde das furchtbar. Aber selbst in den Bereichen, wo die Mehrheit Ja sagt, unser Maßstab ist das Wort Gottes. Wir sollen fragen, was sagt Gott? Und Gott sagt, du sollst nicht morden. Offensichtlich genug. Und Gott sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Und Gott hat andere Maßstäbe, wir haben andere Maßstäbe als die Welt. Wir haben heile Maßstäbe. Und als Christen, wir entwickeln uns immer mehr zur Minderheit in unserer Gesellschaft. Wir leben zunehmend in einer postchristlichen Gesellschaft. Na, jetzt bei der Berliner Erklärung, sie haben wieder nicht mal einen Gottesbezug zustande gebracht. Obwohl unsere Menschenrechte und unsere westliche Zivilisation sehr stark vom Christentum geprägt war. Wir hätten unsere Demokratie und unsere Menschenrechte nicht ohne dieses Wort Gottes. Aber unsere Kultur, unsere westliche Kultur verleugnet ihre Wurzeln. Und natürlich je länger und je mehr wir das tun, desto mehr geht's bergab mit uns. Und die Konsequenzen sind furchtbar. Millionen Menschen sterben. Ungeborene, jetzt auch schon die Alten, die Kranken werden einfach ermordet, weil es uns in den Kram passt. Aber wir haben einen heilen Maßstab. Und das sollte unsere Einstellung sein, wie Micha. Auch wenn 400 Leute was anderes sagen, wir fragen nicht danach, was die Welt denkt oder was die Menschen denken, sondern wir fragen danach, was Gott denkt. Und Gott sagt uns, erneuert euer Denken im Römerbrief Kapitel 12. Erneuert euer Denken. Gleicht es an Gottes Denken an. Das ist, wie wir denken müssen. Und so hat Micha hier die eine abweichende Prophetie. Und er sagt, ich sah ganz Israel auf den Bergen zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Auf gut Deutsch, Ahab, du wirst fallen in dieser Schlacht. Du bist der Hirte, du bist der König. Und der Herr sprach, sie sollen in Frieden zurückkehren, jeder in sein Haus. Das ist Gottes Antwort. Ahab, wenn du in den Krieg ziehst, dann ist es vorbei mit dir. Werdet eine Niederlage erleben. Also bleib daheim. Da sagte der König von Israel zu Josaphat, habe ich dir nicht gesagt, der weissagt nichts Gutes über mich, sondern nur Böses? Hat ihn gestört, dass er gegen seinen Willen geredet hat, gegen dem, das, was ihm am Herzen liegt. Hört nicht mal wirklich hin, was der Herr ihm zu sagen hat. Es stört ihm nur, es nervt ihn, dass einer es wagt, gegen seine Meinung zu sein. Und Micha sprach darum, höre das Wort des Herrn. Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen. Und das ganze Heer des Himmels stand um ihn zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Da sehen wir, wer auf dem Thron sitzt. Ahab, du sitzt nicht wirklich auf dem Thron. Das ist nur abgeleitete Autorität als König. Der Herr sitzt auf dem Thron. Und das ist das christliche Verständnis von Regierung. Das war eine wichtige Sache während der Zeit der Reformation. Die absolutistischen Herrscher, die haben gesagt, ich bin das Gesetz. Samuel Wilberforce, das war, ich glaube, ein schottischer, protestantischer Theologe, er hat gesagt, Lex Rex auf Lateinisch, also das Gesetz ist König. Hat damit Gottes Wort gemeint, das ist König. Nicht der absolutistische Herrscher, nee, auch der König steht unter dem Gesetz. Steht unter Gottes Gebot und Gottes Gesetz. Und das ist zweifelsohne die christliche Sicht. Kein Mensch ist souverän, kein Mensch ist Autorität in sich selbst. Nur wenn wir in Übereinstimmung mit Gott handeln, es ist abgeleitete Autorität, die wir von Gott haben. Und Ahab wollte das nicht anerkennen. Er wollte, wie so viele Menschen heute, sein eigener Herr sein, sein eigener Gott. Ich mache, was ich will, ich mache, was mir passt. Mir hat keiner was zu sagen. Und Gott erinnert ihn hier durch Micha. Er sagt, ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen. Er ist der Herrscher über diese Welt. Er ist derjenige, der Könige einsetzt und der Könige absetzt, heißt es in der Bibel. Und das ganze Heer des Himmels stand um ihn, zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und der Herr sprach, wer will Ahab betören, dass er hinaufzieht und bei Ramoth in Gilead fällt? Gott hat Ahab große Gnade gezeigt. Er hat ihm geholfen gegen die Syrer. Ahab hat kurzfristig Buße getan, zumindest so getan, und Gott hat ihm Gnade geschenkt. Aber dann fällt er wieder zurück in seine alten Wege. Und Gott sagt, jetzt bin ich fertig mit ihm. Zeit von Ahab ist gekommen. Wird hier abberufen von Gott. Abgesetzt. Und der eine sagte dies und der andere sagte das. Da trat der Geist hervor und stellte sich vor den Herrn und sagte, ich will ihn betören. Und der Herr sprach zu ihm, womit?
Da sagt er, ich will ausgehen und will ein Lügengeist sein im Mund aller seiner Propheten.
Es hat Mut gebraucht, das auszusprechen. 400 Leute und Micha prophezeit vom Herrn. Ob das jetzt symbolisch zu sehen ist, diese Szene im Himmel, ob es wirklich so stattgefunden hat, dass der Herr hier seine Mitarbeiter, seine Engel befragt.
Aber er sagt, ich will ein Lügengeist sein im Mund aller seiner Propheten. Das ist, wie ich den Ahab rumkriegen werde. Micha oder Gott durch Micha konfrontiert die falschen Propheten. Und er sprach, das heißt der Herr sprach, du sollst ihn betören und wirst es auch können. Geh aus und mach es so. Und nun siehe, der Herr hat einen Lügengeist in den Mund all dieser deiner Propheten gegeben, denn der Herr hat Unheil über dich geredet.
Mutiger Mann, der Micha. Prophezeit Gericht über König Ahab und konfrontiert die ganzen falschen Propheten, sagt, ihr seid alle Lügner, ihr seid getäuscht. Es ist nicht Gott, der durch euch redet.
Da trat Zedekia, der Typ mit den Hörnern, Zedekia, der Sohn des Kenana, heran und schlug Micha auf die Backe und sprach, auf welchem Weg ist denn der Geist des Herrn von mir gewichen, um mit dir zu reden?
Wie, der Geist des Herrn hat mich verlassen, um mit dir zu reden?
Ich bin doch der tolle Prophet mit den eisernen Hörnern. Micha sagte, siehe, du wirst es an jenem Tag sehen, wenn du von Zimmer zu Zimmer flüchtest, um dich zu verstecken. Da sagte der König von Israel, nimm Micha und führe ihn zurück zu Amon, den Obersten der Stadt, und zu Joasch, dem Sohn des Königs, und sage, so spricht der König, setz diesen ins Gefängnis und speist ihn mit Brot der Bedrängnis und mit Wasser der Bedrängnis, bis ich in Frieden zurückkomme.
Also hat ihn wieder ins Gefängnis zurückbringen lassen und hat ihm hier eine gekürzte Ration gegeben. Das ist hier gemeint. Gebt ihm Brot und Wasser, dass er nicht verhungert, aber nicht zu viel. Er soll ruhig hungrig bleiben dabei.
Bis ich in Frieden zurückkomme. Seht ihr, hört nicht auf das Wort des Herrn. Sagt, es wird nicht passieren, was Micha prophezeit hat. Micha aber sagte, wenn du je in Frieden zurückkehrst, dann hat der Herr nicht durch mich geredet. Und er sprach, hört es, ihr Völker alle. Wendet sich jetzt an die Leute und sagt, hört mich, ihr Völker alles.
Micha hatte keine Angst davor, sich prüfen zu lassen. Er hat gesagt, Leute, prüft mich. Wenn das nicht eintrifft, was ich prophezeit habe, dann bin ich kein Prophet des Herrn. Kein falscher Prophet wird es je sagen. Leute, prüft mich, prüft das, was ich sage. Ziehen oft eine große Show ab. Der Herr! Mit viel Autorität in der Stimme und viel Klimbim. Aber wir werden nicht sagen, lasst euch prüfen. Und das ist das Problem mit vielen von diesen Prophetenbewegungen, die so durch die Christenheit durchgeschwappt sind. Diese Kansas City-Propheten. Das war vor 10 Jahren oder was, 15 Jahren. Aktuell, man hört nicht mehr viel von denen. Die haben Riesenschuhe abgezogen, von Stadt zu Stadt gezogen, über Menschen prophezeit und dann waren sie wieder weg und ja, viele Prophetien sind nicht eingetroffen. Aber haben sich nie entschuldigt dafür. Micha sagt, prüft mich. Prüft mich, wenn das nicht eintritt, was ich sage, dann bin ich nicht vom Herrn. Das ist der Maßstab im Alten Testament. Ein Prophet, der im Namen des Herrn redet und es trifft nicht ein, was er gesagt hat, ist ein falscher Prophet. Und selbst wenn es eintrifft, aber er lehrt Abfall vom Herrn, das heißt, er verlangt irgendetwas, was gegen Gottes Wort ist, dann ist er auch ein falscher Prophet. Also wieder, prüft alles und das Gute haltet fest. Prüft alles. Und das ist der Maßstab, Gottes Wort, die Bibel. Und was nicht damit übereinstimmt, kannst du getrost ablehnen, das ist nicht vom Herrn.
Also Ahab lässt Micha wieder ins Gefängnis bringen. Er kann seinen Zorn seinen Hass auf Micha auslassen. Er kann ihn ins Gefängnis werfen, dazu hat er Macht. Aber er hat ein Problem mit Gott. Und gegen Gott kann er nichts ausrichten. Es wird nichts ändern. Und der König von Israel und Josaphat, der König von Juda, zogen hinauf nach Ramoth in Gilead. Und der König von Israel sagte zu Josaphat: Ich will mich verkleiden und in den Kampf ziehen, du aber lege deine königlichen Kleider an. Ahab versucht jetzt, Gott auszutricksen. Sagt: Ich werde dem Micha und dem Herrn schon zeigen, dass ich Recht habe mit dem, was ich will. Und er denkt so seine eigene Weisheit, seine Klugheit. Na, wir sehen hier wirklich einen Unterschied zwischen Ahab und Josaphat. Ahab will sein eigenes Ding drehen, will nichts hören, keine Korrektur von irgendwem anderen, nicht mal der Herr darf in sein Leben sprechen. Josaphat ist ein Mann, der sagt: Nee, lass uns den Herrn befragen. Ich will von Gott geführt werden. Nicht wie ich will, sondern wie du willst, hat Jesus gesagt. Und hier denkt der Ahab jetzt, er ist schlauer als Gott. Und er hat so seinen super schlauen Plan und sagt: Weißt du was, Josaphat? Ich werde mir einfach so eine normale Soldatenkleidung anziehen, wie alle anderen. Aber du zieh die königlichen Gewänder an. Könige sind damals mit in die Schlacht gezogen, und wenn du hier im königlichen Gewand rumgelaufen bist, warst du natürlich das Ziel Nummer 1 von allen Feinden. Und das ist ein Trick, ziemlich schlau eigentlich, ne? Er versteckt sich als einer von den zigtausenden Soldaten, und Josaphat, du spielst den König in dieser Schlacht. So verkleidete sich der König von Israel und zog in den Kampf. Josaphat war naiv. Entweder er war nicht sehr hell auf der Festplatte oder er hatte unheimlichen Glauben. Er macht es. Was ein bisschen seltsam ist, ist, dass er, obwohl der Herr gesagt hat, die Schlacht wird nicht erfolgreich sein, obwohl das Josaphat trotzdem mit Ahab in die Schlacht zieht. Er hat ihm eigentlich schon vorher das Wort gegeben, bevor er den Herrn befragt hat. Das war sein Fehler. Josaphat ist einer von den Christen, wenn wir so sagen wollen, die den Herrn zwar lieb haben, aber die nicht sehr schlau sind, nicht viel Unterscheidung haben, nicht sehr weise die Dinge angehen in ihrem Leben. Lässt sich hier mit den falschen Leuten ein und läuft dem Herrn voraus, und vielleicht hatte er so viel Glauben, dass er sagt: Okay, wenn der Herr mit mir ist, wer gegen mich, dann wird er mich auch beschützen. Ich muss mich nicht verstecken. Ich habe nicht gegen den Herrn rebelliert. Mein Gewissen ist rein. Und der Herr wird mich beschützen. Ich muss nicht so tun wie der Ahab. Wenn wir gutes Gewissen vor Gott haben, müssen wir uns nicht verstecken. Müssen wir uns keine Masken anziehen. Müssen keine Heuchler sein. Können einfach ehrlich sein und offen sein und so wie wir sind. Ich muss euch nicht vorspielen, dass ich geistlicher bin, als ich wirklich bin. Ich kann einfach offen sein und ehrlich sein. Und dem Herrn vertrauen. Vertrauen auf den Herrn, die Herausforderungen meines Lebens angehen. Ahab war ein Schauspieler. Er hatte kein Herz für Gott, aber hat sich Masken angelegt und hat gedacht, so kann er bestehen in dem Kampf. Symbolisch für uns im geistlichen Kampf. Wisst ihr was? Im geistlichen Kampf können wir nur bestehen, wenn wir wirklich auf Gottes Seite sind. Nicht, wenn wir irgendwelche Masken tragen und so tun, als ob, und unser eigenes Ding drehen. Der König von Aram hatte aber seinen 32 Wagenführern befohlen: Ihr sollt weder gegen einen geringen noch gegen einen großen kämpfen, sondern gegen den König von Israel allein. Also sein Todesschwadron hier sagt: Leute, ich will den König von Israel. Darum geht es in der Schlacht. Ich will mir den vom Hals schaffen. Und es geschah, als die Wagenführer Josaphat sahen, da sagten sie sich: Das ist gewiss der König von Israel. Das war der einzige hier auf dem Schlachtfeld mit königlicher Kleidung. Und sie lenkten ihre Wagen auf ihn zu, um ihn anzugreifen. Da schrie Josaphat um Hilfe. Hilfe, Herr! Und es geschah, als die Wagenführer sahen, dass nicht er der König von Israel war, da wandten sie sich von ihm ab. Ich weiß nicht, woran sie es erkannt haben. Vielleicht war das so ein großer Altersunterschied. Oder vielleicht hat Josaphat wirklich zum Herrn ausgerufen und die haben sich gedacht, ja, Ahab wird nie zum Herrn um Hilfe schreien. In der Parallelstelle in der 2. Chronik, Kapitel 18, wird spezifisch gesagt, dass der Herr Josaphat erhört hat und dass der Herr ihm geholfen hat. Also Gott hat wirklich sein Auge auf seinen Kindern und er hat ihn beschützt. Vers 34. Und ein Mann spannte den Bogen aufs Geradewohl. Irgend so ein Typ, irgend so ein Bauer da im Heer, der Syrer, nimmt den Bogen, ich schieß mal irgendwo Richtung Feinde, völlig unmotiviert, einfach aufs Geradewohl, spannt seinen Bogen, schießt einfach mal hier in die Feinde hinein und traf den König von Israel zwischen die Tragbänder des Panzers und den Panzer. Der hatte eine Rüstung an, die ihn vor Pfeilen schützen sollte, und der Pfeil trifft ihn genau an irgendeinen, ich weiß nicht, vielleicht Zentimeter großen Stück zwischen der Rüstung und der Aufhängung mit einem anderen Rüstungsteil und genau dazwischen rein. Was ist die Wahrscheinlichkeit für so einen Treffer? Hier ist ein Typ, der aufs Geradewohl irgendwo mal drauf losschießt mit seinem Pfeil und das sind zigtausende, vielleicht hunderttausende Soldaten am Schlachtfeld und er trifft den König von Israel genau auf den Quadratzentimeter oder vielleicht nur Millimeter, wo ein Loch ist in seiner Rüstung. Wie wahrscheinlich ist das? Ich glaube, was passiert ist, der Typ hat geschossen und der Herr hat so gelenkte Rakete, hat es ans Ziel gelenkt, genau dort, wo es gesessen hat. Gott hat offensichtlich Ahab gerichtet hier, so wie er es gesagt hat. Gott ist souverän, er ist der, der wirklich auf dem Thron sitzt und was er sagt, das passiert. Und du kannst dich 10-mal verkleiden und 10-mal sagen, mir wird es nicht passieren, deine Spielchen mit Gott spielen. Nee, Gott trifft dich genau dort, wo er dich treffen will. Da sagte er zu seinem Wagenlenker, wende um und bring mich aus der Schlacht hinaus, denn ich bin schwer verwundert. Gott trifft dich, wo er dich treffen will. Es ist besser, gleich Buße zu tun und ehrlich zu sein mit Gott, keine Spielchen zu spielen mit ihm. Und der Kampf wurde heftig an jenem Tag und der König hielt sich angesichts der Aramäer im Wagen noch aufrecht. Wollte seine Truppen hier nicht demotivieren. Wenn die gesehen haben natürlich, dass der König umkippt in seinem Wagen und weg ist, dann wären die auch geflohen. Und so hält er sich im Wagen aufrecht. Vielleicht haben sie ihn da angebunden. Und am Abend starb er und das Blut der Wunde floss in das Innere des Wagens. Mahlzeit. Beim Untergang der Sonne erging der laute Ruf durchs Lager, jeder Mann in seine Stadt und jeder Mann in sein Land. König war tot, damit war die Schlacht auch beendet. So starb der König und kam nach Samaria. Und man begrub den König in Samaria. Und als man den Wagen am Teich von Samaria, wo die Huren sich wuschen, abspülte, da leckten die Hunde sein Blut und die Huren badeten darin nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte. Erinnert euch vor 2 Wochen das Wort des Herrn. 2 Dinge, die Gott ihm gesagt hat. Ne? Dieser unbekannte Prophet kam zu Ahab und hat ihn konfrontiert, dass er Ben-Hadad hat laufen lassen. Und er hat ihm gesagt, dein Leben wird für sein Leben einstehen. Und das ist genau das, was hier passiert. Ben-Hadad hat den Ahab jetzt umgebracht, statt umgekehrt. Und dann seht, wie spezifisch diese Prophetie eintrifft, dass die Hunde das Blut von Ahab lecken werden. Und ironischerweise genau an dem Teich, wo die Huren sich wuschen. Das waren die Tempelprostituierten von dem Götzentempel, den Ahab errichten ließ. Wie treffend.
Bibel sagt uns, Abfall vom Herrn, Götzendienst ist geistlich gesehen Hurerei. Und hier lecken die Hunde das Blut von Ahab, wie Gott es prophezeit hat, und die Tempelhurer waschen sich in seinem Blut. Wie treffend. Jesus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden niemals vergehen. Gottes Wort steht. Was Gott sagt, trifft ein. Was Gott sagt, gilt. Absolut. Das, was wir hier in den Händen halten, die Bibel, das ist die Wahrheit. Ob wir es glauben oder nicht, ob es uns passt oder nicht, ob wir es wollen oder nicht, das ist die Wahrheit, unabhängig von uns. Und was wir damit tun, das wird nicht Gott beeinflussen und wird nicht die Wahrheit verändern, das wird höchstens unser Schicksal verändern. Gottes Wort trifft hier absolut ein. Und die übrige Geschichte Ahabs und alles, was er getan und das Elfenbeinhaus, das er gebaut hatte, und alle Städte, die er gebaut hat, ist das nicht geschrieben im Buch der Geschichte der Könige von Israel? Ahabs Regierung war menschlich gesehen, militärisch gesehen größtenteils ein Erfolg. Auch wirtschaftlich war reich, baut sich ein ganzes Haus aus Elfenbein, aber geistlich war es Abfall vom Herrn, war der böseste König, den Israel je hatte. War das Schlechteste, was Israel passieren konnte. Im Timotheusbrief steht, dass wir für die Regierenden beten sollen. Lasst uns beten für unsere Regierung, dass Gott gottesfürchtige Männer und Frauen in die Regierung bringt. Aller Wohlstand und aller Erfolg bringt uns nichts, wenn es geistlich bergab geht in unserem Land. Und Ahab legte sich zu seinen Vätern und sein Sohn Ahasja wurde an seiner Stelle König. Lasst uns noch schnell nach hinten blättern zur zweiten Chronik, Kapitel 18, beziehungsweise Kapitel 19 eigentlich. Kapitel 18 ist parallel zum Kapitel 22 in 1. Könige, was wir gerade studiert haben. Ersten drei Verse im Kapitel 19 haben wir eine Zusammenfassung von dem, was passiert ist, als Josaphat, der König von Juda, zurückgekehrt ist. Und Josaphat, der König von Juda, kehrte in Frieden zurück nach Jerusalem in sein Haus. Gott hat ihn beschützt, obwohl er eigentlich eine Dummheit begangen hat. Ich mag das, dass Gott so gnädig ist und so barmherzig. Wie oft sind wir schon drauf losgelaufen, haben dumme Dinge getan und Gott beschützt uns trotzdem noch. Gott kennt unser Herz. Und da ging ihm der Seher Jehu, der Sohn Hananis, entgegen und er sagte zu dem König Josaphat, sollst du so dem Gottlosen helfen und die lieben, die den Herrn hassen? Darum ist auf dir Zorn von Seiten des Herrn. Jedoch ist etwas Gutes bei dir gefunden worden, denn du hast die Ascherim aus dem Land weggeschafft und dein Herz darauf gerichtet, Gott zu suchen. Also Gott schenkt ihm Gnade, er weist ihm trotzdem zurecht. Auch das ist Teil von Gottes Liebe, von seiner Fürsorge für uns. Liebender Vater züchtigt seine Kinder und wie wir Väter das tun, so tut auch Gott es mit seinen Söhnen und Töchtern. Er weist uns zurecht, aber er schenkt ihm Gnade. Und er sagt ihm, du sollst nicht dem Gottlosen helfen und die lieben, die den Herrn hassen. Nicht, dass wir nicht alle Menschen lieben sollen, das ist ja nicht gemeint, aber was hier gemeint ist, ist, was Gott uns im Korintherbrief sagt, im Kapitel 6, wo er sagt, wir sollen nicht um das gleiche Joch gehen mit Ungläubigen. Was hat Licht mit Finsternis gemeinsam? Und das war der Fehler von Josaphat hier, dass er sich mit gottlosen Leuten verbündet hat, eigentlich für eine Sache, die nicht im Sinne des Herrn war. Aber er war dankbar, dass Gott ihn bewahrt hat und trotz allem beschützt hat. Und er richtet sein Herz darauf, Gott zu suchen. Wirft die Götzen raus aus seinem Land. Das ist Josaphat. Und nächste Woche werden wir uns sein Leben ansehen. Vater, ich danke dir für dein Wort. Und ich bitte dich, dass wir lernen, Gott, dass wir nicht wie Ahab sind, der auf niemanden und nichts hört, nicht mal auf dich, sondern dass wir wie Josaphat sind, die sich zurechtweisen lassen, wenn wir zurechtgewiesen werden, wenn wir Mist bauen, dass wir einfach sagen, ja, das stimmt. Vater, ich bekenn's dir, das ist Sünde, das ist Mist, das muss raus aus meinem Leben. Herr, dass wir nicht wie Ahab Spielchen spielen mit dir, versuchen uns zu verstecken, versuchen dir zu entkommen, davon zu laufen, sondern dass wir wie Josaphat sind, einfach ehrlich, im Vertrauen auf dich leben und dass wir dich in unser Leben sprechen lassen. Gott, dass wir Menschen sind, die dich suchen und die auf dich hören, weil dein Wort ist Heil. Ein heiliges Leben ist ein heiles Leben. Und so lass uns diese Lektion lernen heute Abend, dass wir dich suchen und dich zuerst suchen, bevor wir drauf loslaufen und auf dich hören, weil das ist gut für uns. Danke, dass du zu uns sprichst, Vater. In Jesu Namen.